Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Gottesdienst. Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres. Der vorletzte Sonntag, nächster Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Wie gesagt, ein herzliches Willkommen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch der vor uns liegenden Woche aus dem 2. Korintherbrief. Dort heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und nun wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Es ist ein Morgenlied, aber es ist eigentlich auch ein Gebetslied. Und deshalb wollen wir an diesem Morgen, mit diesem Morgenlied, auch gleich das erste Gebet sprechen. 450, alle Verse.
Thank you.
Ein wunderbarer Text. Ich habe wieder neu gestaunt, wie reich doch unser Gesangbuch ist und dass es sich lohnt, auch zwischendurch entweder einfach für sich alleine zu singen oder die Texte zu lesen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Der Tagespsalm steht nicht im Gesangbuch. Das sind Verse aus dem Psalm 50, die ich Ihnen jetzt lese. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft die Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der vollkommenen Schönheit, strahlt Gott hervor. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her stürmt es sehr. Er ruft Himmel und Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die den Bund mit mir geschlossen haben beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der ehrt mich und bahnt einen Weg. Ich werde ihm das Heil Gottes zeigen. Wir wollen diesem allmächtigen Gott, der alle Welt richten wird, die Ehre geben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Wir dürfen, und das ist ein Vorrecht, immer wieder vor Gott unsere Schuld bekennen. Vater im Himmel, du kennst unser menschliches Miteinander in Familie, Beruf, Nachbarschaft und Gemeinde. Du kennst alle unsere Sympathien und Antipathien anderen gegenüber. Uns ist es oft ganz selbstverständlich, im sozialen Zusammenleben unseren eigenen Maßstab als allein gültig anzusehen. Dann spielen wir uns zum Richter über Gut und Falsch auf. Dann keimen böse Gedanken. Dann fallen lieblose Worte. Und dann kommt es zu üblem Verhalten. Wie leicht beurteilen wir unseren Nächsten? Wie leicht verurteilen wir sie dann? Und wie oft verachten wir unsere Mitmenschen? Damit maßen wir uns das Richteramt an, das alleine dir, dem Heiligen, zusteht. Wir wissen, dass das nicht recht ist und können doch nicht aus unserer Haut. Wir brauchen dein gnädiges Eingreifen, dein herzliches Erbarmen. Deshalb rufen wir, Herr, erbarm dich über uns. Wir hören auf den Zuspruch der Heiligen Schrift, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Darum lob singe dem Herrn und erhebet seinen heiligen Namen. Wir bleiben in dieser Phase der Anbetung und singen aus dem Lied 456 vom Aufgang der Sonne das zweimal. Das ist ja ein kurzes Lied, wir singen es zweimal vom Aufgang der Sonne sei gelobet der Name des Herrn. Wir wollen uns noch einmal neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns erschaffen und du hast uns von Sünde, Tod und ewigem Verderben erlöst. Wir sind ganz in deiner Hand. Du bist unser Herr. Du beschenkst uns täglich mit deinen guten Gaben, mit Erbarmung und Weisheit. Dafür wollen wir danken. Dafür wollen wir dich loben. Dafür wollen wir dir Preis und Ehre geben. Wir bitten dich, mach uns dein Herrsein neu bewusst, begegne uns jetzt im Gottesdienst, rüste du uns zu für unseren Alltag, damit wir deinen Willen tun können. Mach uns getrost in diesen wirren Zeiten. Wir sind in deiner Hand geborgen. Schenke Gnade, dass uns das immer wieder klar wird und dass dein Friede unser Herzen regiert. Amen. Die Schriftlesung findet sich im Römerbrief, Kapitel 14. Es sind die 6 Verse vor dem Predigttext und nochmals 3 Verse, die kurz nach dem Predigttext kommen. Also sozusagen die Einrahmung des Predigttextes. Also Römer 14, ich lese die ersten 6 Verse und dann ab Vers 17. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er fällt oder steht seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns nun mit der ganzen Christenheit das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen Platz nehmen und das Gesangbuch zur Hand. Lied Nummer 262, wir singen alle 7 Strophen, Sonne der Gerechtigkeit. Wir haben Sonntag im Gottesdienst zwar, hat das Lied schon mal gesungen, aber es ist ja eine ganze Woche dazwischen. Diese Woche habe ich den sogenannten Kanzelgruß im 2. Korintherbrief einfach mal so gelesen und mir wurde bewusst, dass man das oft so einfach dahin sagt. Eigentlich sind das ganz wertvolle Gedanken und da habe ich mir vorgenommen, ich sage das extra nochmal. Wenn ich jetzt den Kanzelgruß spreche, ist das letzten Endes eine wunderbare Zusage Gottes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Danke, Vater im Himmel, für dein lebendiges Wort. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du zu uns redest. Amen. Den Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Verse 7 bis 13, werde ich erst im Laufe der Predigt lesen. Ich lese zu Beginn aus dem Johannesevangelium zwei Verse, Kapitel 7, 22 und 23. Das ist aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu. Jesus betet zu seinem Vater: Und ich habe ihnen, den Jüngern, die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie eins seien und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich liebst. Eine unvorstellbare Aussage. Jesus sagt: Ich habe ihnen gegeben die Möglichkeit, eins zu sein untereinander, eins zu sein mit dem Vater, eins zu sein mit Jesus Christus. Und wenn wir nochmal auf den Lesungstext hören, wo es darum ging, dass man sich verachtet, weil der eine den einen Tag höher erhält und weil der eine Götzenopferfleisch isst und der andere nicht und weil der eine dies und jenes macht, dann spüren wir, dass dieses Einssein leider nicht gelebt wird. Und das ist auch heute so. Wenn dieses Einssein gelebt würde, so wie es Jesus möglich gemacht hat, dann würde die Welt erkennen und dann gäbe es nicht so viele Ungläubige. Ja, es ist Fakt. Bei uns ist Richten, Verurteilen und Verachten leider zu viel da. Das war damals in der Gemeinde in Rom so. Da muss man sich halt vorstellen, da gab es die sogenannten Judenchristen. Das waren also Christen, die vorher Juden waren, die also noch ganz in den Gedanken des Alten Testamentes und der jüdischen Religion gelebt haben. Und dann gab es die sogenannten Heidenchristen, also die Leute, die vorher irgendwelche anderen Religionen hatten und die waren in einer Gemeinde. Und da gab es natürlich verschiedene Spannungen. Heute ist das auch so. Es gibt unvorstellbar viele Denominationen. Also wenn man alle Grüppchen der Christenheit auflisten würde, da würden wir staunen, wie viele es da gibt. Und die alle denken, wir sind die Richtigen und haben Vorbehalte gegenüber den anderen. Und ich weiß ja noch vor wenigen Jahren, wenn Sie sich vorstellen, da ist eine bunt gemischte Schar Christen und dann ruft einer rein: Wie steht ihr zum Impfen? Und dann hätte es sein können, dass da sofort Streit entsteht, weil da welche dabei waren, die gesagt haben, das ist das Übelste, was es gibt. Und andere, die sich nicht impfen lassen, das sind die Bösen. Und so gibt es auch heute eine ganze Menge Themen, bei denen deutlich wird, wir sind eben nicht eins. Ob das jetzt die AfD ist oder der Ukraine-Krieg oder der Trump oder wer auch immer. Es gibt eine Menge Themen, wo wir eben nicht eins sind. Und leider ist uns das so wichtig, diese blöden Themen, dass sie uns abhalten von diesem Einssein in Christus. Ja, Gott will, dass wir eins sind. Er will das möglich machen. Er hat alles getan. Und jetzt die Frage, wie kommt es dazu? In dem Predigttext gibt es zwei ganz grundsätzliche Gedanken. Da geht es nicht nur um das Einssein, das sind ganz für unser ganzes Leben grundsätzliche Gedanken. Und die will ich Ihnen versuchen vorzustellen. Der erste Gedanke, dazu lese ich den ersten Teil des Predigttextes, die Verse 7 bis 10. Da steht: Denn keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du anderer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Christi dargestellt werden. Ja, der erste Punkt, wir gehören dem Herrn. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist der Regierungsposten. Das, was heute der Bundeskanzler wäre. Oder, also das ist derjenige, der die Sache in der Hand hat, zur Rechten Gottes. Und er regiert über alles Geschaffene, über Lebende und Tote, auch über Tote. Diese komische Auffassung mit dem Tod ist alles aus, stimmt nicht. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Für alle, auch für die, die nicht glauben. Nur eben nicht dort, wo sie gerne wären, sondern in der Gottesferne. Jesus regiert und er wird richten. Ihm gehört alles. Er ist der Schöpfer. Das ist ja klar. Wenn kleine Kinder spielen und irgendeiner baut was und ein anderes Kind will das wegnehmen, dann wird er aber sehr grantig und sauer, weil er das gemacht hat. Und wenn jemand was Schönes bastelt oder macht, dann hat er auch Anspruch drauf, das ist mir, das habe ich gemacht. Und Gott hat Anspruch auf uns, weil er uns geschaffen hat. Wir gehören ihm, einfach weil wir geschaffen sind. Keiner von uns hat etwas dazu beigetragen, dass er auf die Welt gekommen ist. Gott gehört alles, weil er der Schöpfer ist. Das ist leider vielen Menschen nicht bewusst. Die denken, sie sind Herr und machen, was sie wollen. Bei Christen sollte das anders sein, weil sie nämlich zusätzlich noch ein besonderes Eigentum Gottes sind, weil sie von Christus freigekauft sind aus diesem Lauf, der in der Finsternis endet. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat uns losgelöst aus diesem Reich der Finsternis. Er hat unsere Schuld bezahlt mit seinem Blut. Der Schuldbrief ist zerrissen und der Glaube an den Gekreuzigten rettet. Der Glaube an einen kreuzlosen Christus rettet nicht. Und weil der Christ weiß, ich bin erlöst, Jesus hat alles bezahlt, ich darf vor Gott als Unschuldiger dastehen, als ein Gerechter, obwohl ich ja nicht gerecht bin, weil Jesus meine Strafe getragen hat. Und dann weiß man, man ist Eigentum Gottes. Und wer sich begnadigt weiß, und wer das genau kapiert hat, dass ihm vergeben wurde, und wer das Tag für Tag neu erfährt, ich lebe aus der Vergebung und von der Vergebung, der liebt Christus. Es heißt in der Schrift, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Christen sind Menschen, keine fehlerlosen Menschen, aber es sind Menschen, die immer wieder Vergebung erleben und deshalb ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Herrn haben. Es ist ein Liebesverhältnis. Es ist nicht so, das ist der Chef, so wie wir das ja kennen. Wer in abhängiger Arbeit ist, weiß ja, wie oft schlecht über den Chef gesprochen wird. Also die da oben und so weiter. Jesus ist unser Herr. Aber er ist ein liebender Herr. Er hat alles für uns gegeben. Und er will, dass wir seinen Willen tun. In unserer Welt ist das ja ganz klar, es gibt eine Hierarchie. Also es ist unvorstellbar, dass irgendein einfacher Soldat genau das Gegenteil anordnet, was der General gesagt hat. Das geht sofort in den Bau. Und es ist ja ganz klar, dass also die Schwester im OP nicht einfach sagen kann zu dem operierenden Chefarzt, hören Sie mal, das machen wir lieber so und so. Das kommt nicht vor. Und auch in der Schule ist es so, dass der Lehrer die Hausaufgaben gibt. Das ist in unserer Welt so. Und wir akzeptieren das ja auch. Wir akzeptieren in vielen Fällen, dass es einen Chef gibt, einen Untergebenen, und dass der Chef was zu sagen hat. Es fällt uns nur sehr, sehr schwer zu kapieren unser Herr über unser Leben ist der Herr Jesus Christus. Und er hat zu sagen, was wir tun sollen. Und damit das klar ist, dieser Vergleich mit der Welt, mit Chef und Untergebener, ist eigentlich nicht, der hinkt ganz gewaltig. Weil nämlich Jesus als Chef, als Herr etwas gemacht hat, was kein Chef dieser Welt machen kann. Kein General, kein Chefarzt oder Lehrer oder sonst irgendein Übergeordneter, keiner von denen allen wird sich für die Untergebenen opfern. Der Jochen Klepper hat dieses Lied geschrieben, wo es heißt, wo ist solch ein Herr zu finden, der, obwohl er Herr ist, sich ganz, 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 ganz niedrig macht, obwohl er Herr ist, die Knechtsgestalt annimmt, obwohl er Herr ist, hier auf diese Welt kommt, in unser Elend und sich bespucken, beschimpfen und bestrafen lässt. Er, der eigentlich im Himmel ist, nimmt das auf sich. Also er ist Herr, absolut Herr, aber gleichzeitig absolut ein liebender Herr. Und es geht darum, dass wir dieses Angebot seiner Liebe annehmen, dass wir uns freiwillig unterordnen, dass wir merken, ich bin geliebt, mir ist Vergebung widerfahren und dann ist es eigentlich auch selbstverständlich und eigentlich automatisch, dass man diesen Herrn liebt und dass man seinen Willen ernst nimmt, auch wenn es um das Einssein geht. Und dass man dann eben auch von sich aus das Bedürfnis hat, die anderen nicht zu verachten und nicht zu verurteilen, sondern sie ernst zu nehmen und ihnen zu helfen. Leider kommt das viel zu wenig vor. Und wir Menschen suchen nach Ausreden und deuteln an der Bibel herum. Ich habe in einem Andachtsbuch einen Satz gefunden über diese Menschen, die, ich sage es mal, Scheinchristen sind oder Namenschristen oder vielleicht, in der Bibel gibt es auch das Wort fleischliche Christen, das sind solche, die zu Jesus gehören, aber doch in der Regel meistens das machen, was sie selber wollen. Von denen heißt es, sie beurteilen die Bibel, statt sich von der Bibel beurteilen zu lassen. Also im Urteil der Bibel heißt es, sieh zu, dass du eins bist und dass du deine Mitchristen achtest und dass du dafür sorgst, dass es denen gut geht. Und das wird dann umgedreht, da deutelt man an dem Text so rum, so weit rum, bis man halt der Meinung ist, ich lebe recht. Oder man erhebt sich über das Wort und macht es sich gefügig, anstatt vor Gott zu knien und seinen Willen zu tun. Das liegt oft daran, dass diese Begegnung mit dem Auferstandenen fehlt. Und ich merke das bei mir auch, diese Geisteshaltung schleicht sich immer wieder ein und erst dann, wenn ich vielleicht in der Bibel lese oder in der Predigt was höre oder was lese, manchmal kommt es dann zack zu der Erkenntnis, das ist ja Unfug und ich will ja zum Herrn Jesus gehören. Und das brauchen wir immer wieder, diese Begegnung mit Jesus durch den Heiligen Geist, damit wir auf dem rechten Kurs bleiben. Gott will nicht, dass wir verurteilen, er will nicht, dass wir verachten und er will auch nicht, dass wir uns zum Richter aufspielen. Und wenn er wirklich der Herr in meines Lebens ist, wenn ich wirklich zu ihm gehöre und wirklich kapiert habe, dass er allein mich gerettet hat und er allein mich zum Ziel des Lebens führen wird, dann will ich auch seinen Willen tun. Und der zweite grundsätzliche Gedanke, dazu lese ich jetzt den zweiten Teil des Predigttextes. Da steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Knie gebeugt werden und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasset uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis darstelle. Wir haben im Wochenspruch gehört, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Es gibt ein Gericht. Alle, die müde lächeln, wenn im Glaubensbekenntnis steht, er sitzt zur Rechten Gottes. Alle, die werden erleben, dass der, der regiert, eingreift. Der lässt die Welt nicht so laufen, wie jetzt ist. Er hat Geduld, weil er gnädig ist und wartet, dass noch Menschen zur Einsicht kommen, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen gerettet werden. Aber diese Gnadenzeit hat ein Ende und dann kommt das Gericht. Und dort ist es wichtig, dass wir das wissen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Gericht. Ich lese mal aus der Offenbarung das Gericht, das Gericht vor dem sogenannten Weißen Thron. Dort heißt es in Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Ort gefunden. Also da ist die Welt, so wie sie ist, zu Ende. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor Gott stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Toten, das Totenreich, gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde. Wir werden in das Buch des Lebens eingeschrieben, wenn wir ganz zu Jesus gehören. Wenn wir durch den Glauben an seine Kreuzestat, an seine Auferstehung mit ihm verbunden sind, durch den Heiligen Geist, dann ist da gleichzeitig der Eintrag in das Buch des Lebens. Und das ist das Entscheidende, das ganz, ganz Wichtige. Und alle die anderen, die werden in den Feuersee geworfen. Dann gibt es noch ein zweites Gericht, das ist auch in diesem Text eigentlich schon angedeutet, aber ich finde es besser ausgedrückt in dem Korintherbrief. Dort heißt es im dritten Kapitel, Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesem Grund, nämlich dem Glauben auf Christus, baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, dann wird das Werk eines jeden offenbar werden. Also das ist gemeint, bauen auf Jesus, also wenn unser Leben, das wir als Christ führen. Was das auch alles ist, wird unterschiedliche Materialien aufgezählt, das heißt unterschiedliche Dinge, die wir getan haben. Es wird offenbar werden, denn es wird durchs Feuer offenbar werden und wie das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wenn jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Also bei diesem Gericht geht es nicht mehr um die Ewigkeit gerettet oder verloren. Die dort stehen, die sind gerettet. Aber das sind die Christen und wir wissen alle, wir leben sehr, sehr unterschiedlich. Und unsere Werke werden geprüft. Und genauso wie Holz und Streu einfach verbrennen und Gold im Feuer, im normalen Feuer nicht verbrennt, wird das dann auch sein. Also unsere christlichen Werke werden vor Gott geprüft und es gibt dann einen Unterschied zwischen den Christen. Und das wissen wir hoffentlich und das soll uns Ansporn sein. Und deshalb habe ich gesagt, ein grundsätzlicher Text, grundsätzlich, weil ich der Meinung bin, dass ganz, ganz viele Menschen in der Christenheit das irgendwie gar nicht wissen. Dass das so ein Wort, was in Vergessenheit geraten ist. Aber wenn ich genau weiß, ich werde geprüft, dann benehme ich mich doch anders, wie wenn ich das nicht weiß. Ein Schüler, der weiß, nächsten Tag, da komme ich dran, der lernt. Und jemand, der genau weiß, ich muss mich vorstellen oder ich habe eine wichtige Besprechung, der bereitet sich vor. Und uns müsste doch klar sein, egal was wir machen, Gott sieht alles. Und da sollten wir uns darauf einstellen. Und weil der ja bei dem Verachten und Verurteilen es viel um Worte geht, fiel mir da auch noch ein Wort ein aus dem Matthäusevangelium. Das ist jetzt das Letzte, was ich vorlese. Kapitel 12, Vers 36. So, jetzt müssen wir es nur schnell finden. Ja, ich sage euch aber, das ist Jesus, sagt das, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Wenn ich dann jetzt anfange nachzudenken, was habe ich in meinem Leben für unnütze Worte geredet? Da wird mir schon komisch. Und ich bin überzeugt, wenn der lebendige Gott mir das alles auflistet, was ich bis jetzt schon für einen Quark und Quatsch geredet habe, wo andere Leute verletzt wurden, wo ich Unheil angerichtet habe, wo einfach so dahingequatscht war. Wir werden Rechenschaft geben. Und das sollte uns, wenn wir das wissen, sollte uns das zum Ansporn sein, dass wir nicht so leichtfertig sagen, der Blödmann, oder das ist alles Murks, was der gemacht hat, oder der Tauchnix, oder was sonst noch alles in unseren Gedanken ist, wo wir zu anderen sagen, ein bisschen kontrollieren wir uns ja. Also, wenn wir besonders arg über andere schimpfen, wenn die dabei wären, würden wir es nicht sagen. Und wenn wir wüssten, all das, was wir Böses über andere denken, das wird ihnen sofort gesagt, würden wir auch den Mund halten. Aus Scham. Aus Scham würden wir den Mund halten. Also wir kontrollieren uns auch schon ein bisschen so, dass wir sagen, wenn da jemand zuhört, dann bin ich lieber still. Also müsste es uns doch einfach fallen, dass wir wissen, Gott hört immer zu. Und der Heilige Geist will uns immer wieder ermahnen und sagen, sei vorsichtig, überleg, was du sagst. Ja, wir dürfen uns durch den Geist Gottes kontrollieren lassen und ermahnen lassen, dass wir, wenn wir was reden, den anderen was zur Auferbauung reden, zum Frieden, zur Hilfe. Man kann auch Kritik üben, natürlich. Das ist ja nicht gesagt, dass wir nicht Kritik üben sollen. Aber es ist ja ein Unterschied, wie ich Kritik übe. Ob ich das von oben herunter mache, so in dem Sinne, du bist ja nichts, du kannst ja nichts, aus dir wird sowieso nichts und hör jetzt mal gut zu, was ich dir zu sagen habe. Oder ob ich das aus einem Geist der Nächstenliebe heraus mache, dass der andere merkt, der will mir helfen, der will mich nicht niedermachen. Es ist die Motivation entscheidend. Beim Nachdenken habe ich auch gedacht, das ist mit dem Beurteilen ja so Sache. Es gibt ja auch Verse in der Bibel, wo wir aufgerufen werden zu beurteilen. Also, wenn jetzt hier jemand stehen würde, der sagt, das mit der Auferstehung, das ist ja gar nicht so. Jesus ist ja gar nicht wirklich gestorben oder so irgendwas. Da sind sie aufgerufen als Gemeinde zu sagen, stopp mal, das stimmt mit der Bibel nicht überein. Dass sie sagen, das ist falsch. Selbstverständlich müssen wir urteilen, aber entscheidend ist, warum urteilen wir? Um uns gut zu machen? Um uns als Richter aufzuspielen? Oder urteilen wir, weil der Herr der Richter ist und wollen, dass sein Wort gilt? Ja, das waren diese zwei grundsätzlichen Dinge, wo ich der Meinung bin, wenn uns das bewusst ist, würde auch das mit dem Einssein praktisch verwirklicht. Wir sind gerettet, wer zu Jesus gehört. Und deshalb ist es die Möglichkeit gegeben, eins zu sein mit Jesus, mit dem Vater und mit den Mitchristen. Das ist wunderbar. Und ich denke, zu diesem Kontrolle gehört auch, dass wir uns Tag für Tag Zeit nehmen für Gott und ihm Gelegenheit geben, mit uns zu reden und uns zurechtzubringen. Zeit zum Bibellesen, zum Gebet, zum Austausch. Und dass wir aus der Vergebung leben. Und immer dann, wenn der Heilige Geist uns sagt, stopp mal, da wär's besser, du gehst hin und entschuldigst dich. Oder bei der nächsten Gelegenheit stellst du das, was du da gesagt hast, nochmal klar. Dass wir das tun, dass wir uns vergeben lassen und auch ja, in der Vergebung leben, indem wir anderen das zusprechen. Und auch, ja, wenn andere uns um Vergebung bitten, sagen, jawohl, ich vergebe dir. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Habe ich auch noch vorgelesen vorhin. Darum geht's. Es geht darum, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, das heißt nicht irgendwelche unwichtigen Fragen ist. Also das ist unwichtig. Wir denken halt, ob einer politisch gesehen dafür ist oder dafür, das wäre wichtig. Ja, manchen denken ja, Dinge, die mit Politik nichts zu tun haben, wäre das Allerwichtigste. Die Fußballfans, liebe Zeit, die heulen Rotz und Wasser, wenn der Lieblingsverein abgestiegen ist, als wenn das das Wichtigste wäre. Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und das dürfen wir Tag für Tag einüben. Der Herr schenke uns Gehorsam und lass uns erleben, wenn wir ihm wirklich nachfolgen, wie da Wachstum einsetzt nach innen und nach außen und wie das der Gemeinde gut tut. Amen. Und der Friede, welcher höher ist wie all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinnen und Herzen in Christus Jesus. Amen. Wir singen das angeschlagene Lied, auch alle Verse. Soweit es möglich ist, wollen wir uns erheben und Fürbitte halten. Vater im Himmel, unsere Welt ist erfüllt von Unrecht, Gewalttat, Krieg, Betrug, Selbstgerechtigkeit, Egoismus und sonstigem Bösen. Leider hebt sich deine Christenheit nicht deutlich genug davon ab. Statt Licht für die Welt zu sein, sind wir uneins, streiten und folgen nicht deinem Wort. Wir nennen dich Gott und Herr und denken, wenn wir vor dir stehen, zuerst daran, dass du uns doch möglichst helfen möchtest. Und dann erst, vielleicht, dass es auch darum geht, deinen Willen gerne und vollständig zu tun. Schenk uns Christen Raum zur Buße. In Deutschland ganz besonders. Auch hier im Odenwaldkreis, auch hier in Bad König. Hilf uns, nicht auf eine falsch verstandene Toleranz hereinzufahren, indem wir deine Wahrheit aufgeben und dein Wort nicht mehr bezeugen. Schenk uns aber die rechte Motivation in Liebe, wenn wir mit anderen nicht einer Meinung sind. Schenk uns Gnade, allen Andersdenkenden wirklich in dieser aufrichtigen Liebe zu begegnen und doch dich als die einzige Wahrheit zu bekennen. Wir bitten dich um deinen Segen für alle Veranstaltungen und regelmäßigen Gruppen in unserer Gemeinde, besonders für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir bitten dich um dein mächtiges Eingreifen für die verfolgte Gemeinde weltweit. Wir bitten dich, unseren Politikern, Wirtschaftsführern und den anderen Verantwortlichen in unserer Gesellschaft Weisheit und Leitung zu schenken. Amen. Und nun kann jeder in der Stille für sich das vor Gott bringen, was ihm auf dem Herzen liegt. Wir wollen gemeinsam das Gebet sprechen, was Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir nun das Schlusslied singen, kommen die Abkündigungen. Zunächst ist bekannt zu geben, dass Frau Inge Hofmann zuletzt wohnhaft im Haus Bergpension am 8. November im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Die Beisetzung auf dem Friedhof in Bad König findet am nächsten Mittwoch, 20. November um 13.30 Uhr statt. Die Fürbitte wird am nächsten Sonntag hier im Gottesdienst sein. Die Kollekte vom letzten Gottesdienst für die eigene Gemeinde betrug 120,36 Euro, für die Orgel wurden 68 Euro gegeben und die Kollekte von dem Orgelkonzert ergab 1.141,30 Euro. Vielen Dank für alle Geber. Und die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für Kirchen helfen Kirchen. Kirchen helfen Kirchen. Was ist diese Woche Besonderes? Am Montag um 20 Uhr ist Hauskreis bei uns in Zell. Auch am Dienstag haben Sie Gelegenheit, auf Gottes Wort zu hören. 18 Uhr Bibellesen im Gemeindesaal und um 19.30 Uhr Bibelabend in Momat. Da wird auch keiner heimgeschickt, der nicht aus Momat ist. Mittwoch ist Bußenbetag, da ist Gelegenheit, in Gottesdienst zu gehen. 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier hier in der Kirche. Und dann noch was Besonderes für die Kinder, es sind nicht viele hier, aber alle, die Sie Enkel oder Kinder haben, sagen Sie es weiter. Am Samstag ist von 14 bis 16.30 Uhr ein Bastelnachmittag für Kinder. Die Gottesdienste am nächsten Wochenende sind ein bisschen zahlreicher, weil Ewigkeitssonntag ist. 9.30 Uhr Gottesdienst hier, mitgestaltet vom Kirchenchor. Um 11 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof in Etzengesäß. 13 Uhr Gottesdienst auf den Friedhöfen in Momat und Fürstengrund parallel. Und 14.30 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof in Bad König. Zu all diesen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen. Ich erinnere nochmal an den Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und nun wollen wir gemeinsam das Schlusslied anstimmen. Komm, Herr, segne uns. 170. Ich habe vergessen mitzuteilen, dass es wie üblich nach dem Gottesdienst Kirschkaffee gibt, hier in der Mitte. Sie sind auch dazu herzlich eingeladen. Wir haben ja schon gebetet, komm Herr, segne uns, aber ich darf Ihnen trotzdem jetzt noch Gottes Segen zusprechen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen noch das Nachspiel genießen und dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Amen.